Okay, jetzt geht's los.
Ui.
Ich mach das Cold Open jetzt mit einem Mundschutz, ja, okay.
Echt? Hast du ihn echt an?
Ja, ehrlich, hört man das?
Ja, ein bisschen. Du klingst wie mit so einem Zigarettenpapier-Ding, wie früher.
Dies ist eine Vorlesung.
Herzlich willkommen zu Folge 1201, 1201, der kleinen Schwester des großen Vorlesungspodcasts. Ihr seid wieder brandrichtig. Das ist eine Sache, die man sagt.
Sehr gut.
Unser heutiges Thema lautet Philosophie Part 2. Und dafür habe ich einen Menschen dabei, den ich eigentlich immer dabei habe. Und der heißt
Daniel.
Wow.
Hallo. Auch beim zweiten Part bin ich dabei.
Es ist nämlich tatsächlich so,
nicht ausgetauscht,
dass wir Philosophie schon mal gemacht haben. Aber glaub mir, heute ist anders. Hätte ich die Arbeit gelesen, ohne zu wissen, dass es Philosophie ist, hätte ich vielleicht nicht gemerkt, dass es Philosophie ist.
Ja, gut, dass vorne drauf stand, gell?
Ja, okay, Deckblatt, das hilft. Okay, warum rede ich über Arbeiten? Weil, wenn es gerade keine Vorlesung an der Uni gibt, zum Beispiel wegen Coronavirus, dann machen wir einfach unser Ferienformat, in dem wir Haus- oder Abschlussarbeiten von wunderbaren Studierenden lesen, die ansonsten sowieso nur in der Ecke verstauben würden. Und ihr wisst alle, eure Haus- und Abschlussarbeiten, die haben mehr verdient. Und deswegen kommen wir mit unserem Seminar-Podcast, wo wir rausfinden wollen, was man in Philosophie wirklich erforscht und mit welchen Methoden man in Philosophie wirklich arbeitet. Wir haben schon gesagt, wir sind Julian und der wunderbare Daniel am anderen Ende des anderen Mikrofons.
Hallo.
Wir haben zusammen in Mainz studiert und wir sind trotzdem Experten für absolut gar nichts. Deswegen schauen wir in unseren Formaten über den Tellerrand und sehen, was abseits des Tellerrandes eben noch so ist.
So ein bisschen gekleckert, so linksrum. Das Übliche. Also, dann kommen wir zu unserem Gast und wir sind schon ganz aufgeregt, weil wir sind schon lange Twitter-Freunde.
Das ist krass für mich.
Und,
ich bin ein bisschen starstruck.
Ja, doch, ich bin auch ultra aufgeregt, denn bei uns ist gerade Philo heute, auch Alexandros genannt.
Ja, hallo, danke für die Einladung, schön, dass ich hier sein darf.
Mega, mega gerne, Alex. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen starstruck, weil wir dich heute endlich hier haben. Wir haben lange drüber gesprochen.
Ja, ich bin auch super aufgeregt.
Gibt's keinen Grund dazu. Aber wir haben ja über Twitter mal hin und her geschrieben und so, ne? Und bin auch froh, dass es jetzt klappt. Und bin froh, hier zu sein, tatsächlich.
Genau, jetzt eine knallharte Frage: Wer bist du?
Die Frage.
Philosophisch,
stellt man sich sein Leben lang, glaube ich. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. ich weiß es nicht. Ich kann ein paar, also offiziell natürlich, ne? Irgendwie, ja, komme aus Wiesbaden, studiere in Mainz, Philosophie offensichtlich. Aber so, wer ich wirklich bin, I don't know.
gleich anschließend daran, warum hast du denn Philosophie studiert?
Kann ich nur quasi in Rekonstruktion irgendwie ein bisschen beantworten. Also ich habe Philosophie und Ethik in der Schule gehabt und auch Geschichte, Politik hat mich alles interessiert. Aber ich fand, in Philosophie war es einfach, die Art und Weise, wie argumentiert wurde, fand ich interessanter, auch wenn das alles noch nicht so ausgereift war, wie Sachen, die man an der Uni unter anderem hört. Und was Studienwahl generell angeht, bin ich halt eher der Idealist. Also ich studiere, was mir gefällt und habe gar nicht so krass darauf geachtet, irgendwie, was mir das bringen mag, sondern ich möchte das lernen, was ich lernen will. So, das war so der Hauptgrund erstmal.
Du hast ja mal was anderes studiert.
Ja,
oder?
Ich wurde meine erste Bewerbung für Philosophie in Mainz wurde abgelehnt, tatsächlich.
Die Trottel.
Also, beziehungsweise, nee, nicht abgelehnt, sondern ich habe mich, glaube ich, erst beworben für Germanistik und Anglistik und habe da eine, ich wusste gar nicht, dass es gibt, eine Teilzulassung erhalten. Und zwar nur für Germanistik. Und damit man aber, das war noch auf Lehramt, und damit man zwei Fächer studieren kann, und wenn man nur für eins angenommen wird, musste man ein zulassungsfreies dazunehmen. So war das. Und hab dann, weil ich mir gedacht habe, ja, also Deutsch und Englisch waren meine Leistungskurse. Und dann habe ich gesagt, okay, Philosophie hatte ja auch Spaß gemacht, so, dann nimmst du das dazu. Und dann saß ich in der ersten Vorlesung und da wurde mir irgendwie schnell klar, okay, vielleicht wird das doch mein Hauptfach irgendwann.
Nice.
Aber ich habe, ich habe aber das Lehramt trotzdem noch weitergemacht. Also ich habe auch Germanistik weiter studiert dann. erstmal. Und dann irgendwann einen anderen Studiengang dazugenommen, wo auch Philosophie dabei war.
Genau. Also war es Zufall oder war es eine Vorhersehung, dass du zu Philo gegangen bist?
Aus meiner Sicht weder noch. Mein Umfeld sagt natürlich, bei dir wusste ich immer, du machst irgendwas mit Literatur, irgendwas, wo man viel lesen muss. Ne? Aber mein philosophisches Interesse so seit dem Abi war schon, das war schon stärker da als bei vielen anderen Sachen. Und man kann schon sagen, es war kein Zufall. Genau.
Okay, ja, vielen Dank, dass du so viel über dich erzählt hast.
Dann ist Julian jetzt dran. Stelle ich uns jetzt eine nicht forschungsrelevante Einleitungsfrage, die uns so ein bisschen reinisen soll ins Thema, in die Hausarbeit. Und zwar möchte ich von euch beiden wissen, was ist die schlimmste Verwendung des Begriffes Philosophie, die ihr kennt?
Oh je, oh je, oh je.
Puh. Es ist natürlich auch gemein, das einen Philosophen zu fragen.
Das ist. Also, es gibt zwei sehr schlimme Verwendungen, die mir immer wieder begegnen. Die eine ist, wenn man so in Social Media aktiv ist und man ist auf verschiedenen Meme-Seiten unterwegs und so weiter. Und dann, es gibt ein Meme, das triggert mich jedes Mal. Da sitzen irgendwie zwei Personen auf einer Terrasse oder so und trinken Wein. Mhm. Und dann steht da drunter, eine Flasche Rotwein ersetzt 20 Semester Philosophiestudium. So, da fahre ich richtig aus. Da fahre ich richtig aus der Haut. Und wenn Menschen Meinungen austauschen, ich sage bewusst Meinungen, die jeder haben darf und soll, und dann sagen, das ist so meine Philosophie.
Ja.
Das ist immer, ja, nee. Das ist auch, oder wenn Unternehmen auf ihrer Website sagen, da gibt es so die Kategorie unsere
Unternehmensphilosophie.
Genau, oder unsere Firmenphilosophie. Und machen dann so Greenwashing, ne? So Nachhaltigkeit ist unsere Philosophie und so. Ja. Ja, wie ist bei euch?
Ja, das sind die schlimmsten.
Daniel, lass hören.
Ja, du bist als letzter, Julian, weil du hast ja die Frage gestellt. Genau. Ich würde so sagen, das Schlimmste ist ungefähr so das, was Richard David Precht macht. So, dieses. Okay.
Vor ein paar Folgen.
Diese Küchenpsychologie, die man sich so zuwerfen kann, während man so in der Küche was kocht oder sowas.
Ich habe den schlimmen Mann ja erst hier im Podcast kennengelernt. Vor ein paar Folgen wusste ich noch gar nicht, wer das ist. Ich glaube, das war bei unserer ersten Philo-Folge. Ich habe danach auch so ein bisschen ein paar YouTube-Clips von ihm geschaut und so. Ist schon sehr anstrengend.
Aber, also ich wusste das gar nicht. Ich finde den eigentlich, weiß nicht, fand ihn cool. Aber mir wurde es dann erst gesagt, dass er von sozusagen richtigen Philosophen gar nicht so ernst genommen wird. Aber was heißt schon richtiger Philosoph? Keine Ahnung.
Ja, das ist schwierig, also weil es gibt natürlich auch in der akademischen Philosophie Leute, die einen gewissen Bekanntheitsgrad haben und trotzdem Aussagen treffen, wo man sich denkt, müsste gerade er oder sie eigentlich besser wissen. Also die akademische Philosophie ist kein Gütesiegel für gute philosophische Arbeit, um das an der Stelle zu sagen. Aber in der Populärphilosophie ist das nicht anders. Da gibt es natürlich Leute, die in gewissen Themen, da weiß man irgendwie, dass die da eine gewisse Kompetenz haben, aber sich zu ganz, ganz vielen anderen Themen äußern, weil sie glauben, jedes Problem, und das ist bei Precht so ein bisschen so, jedes Problem ist irgendwie philosophisch irgendwie zu rechtfertigen. Und gerade bei seinen Vorträgen zum Thema Digitalisierung und Arbeit ist das immer ja sehr plakativ, was da gemacht wird. So. Deswegen, dass ein Philosophieprofessor, eine Philosophieprofessorin eine nicht ernst nimmt, ist nicht immer ein Qualitätsmerkmal für den Populärphilosophen, die Populärphilosophin, sondern es geht mehr darum, wie streng ist man mit sich selbst, ne? Und versucht man selber, sich immer wieder neu daran zu erinnern, dass man selber nicht allwissend ist. So. Das ist eigentlich die, woran man sich erinnern sollte dann, ja.
Und um das Ganze abzurunden, kommt hier noch meine meist verhasste Verwendung des Philosophiebegriffs. Und zwar, ich glaube, Alex ist bei mir, weil das hat schon so ein bisschen mitgeschwungen bei dir, wenn die Leute sagen, ja, das ist die Philosophie eines Fußballtrainers. die Philosophie von Jürgen Klopp gegen die Philosophie von Pep Guardiola oder so. Ja. Oh, das macht mich so narrisch. Das ist so bescheuert, weil die unterschiedliche Taktiken spielen lassen, da dann von Philosophie zu, oder weil die unterschiedlich mit Menschen reden oder so. Ach, das ist so, da könntest du jedes Wort einsetzen, das, dann bedeutet es nichts mehr.
Ja, klar.
Was ist eigentlich unsere Philosophie hier im Podcast?
Unsere Firmenphilosophie als Podcast.
unsere geheime Identität.
Ist auf jeden Fall kein Geld zu verdienen.
Da sind wir gut drin.
Ja. Aber dann lasst uns doch mal über Philosophie reden, die auch Inhalt hat. Und zwar in der Haus, beziehungsweise ich glaube, es war eine Abschlussarbeit, oder, Alexandros?
Tatsächlich nicht, nein. Das Thema war mal als eine solche geplant, musste aber dann aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt hier nicht nennen kann, gekürzt werden, weil ich an einem anderen Lehrstuhl dann geschrieben habe und habe das als Hausarbeit dann eingereicht. Und nicht als Abschluss, die Abschlussarbeit ist nochmal einen Ticken länger. Und genau, weil die Abschlussarbeit war am Bereich Philosophie der Neuzeit. Das ist in Mainz mit Schwerpunkt Kant-Forschung. Und diese Arbeit, um die es heute geht, ist am Arbeitsbereich Wissenschaftsphilosophie und geht in eine ganz andere Richtung. Und das habe ich dann nur als, in Anführungszeichen, nur als Hausarbeit eingereicht, genau.
Alles klar. Dann nimm uns doch mal mit in deine Hausarbeit. Zeig uns doch mal so rund 5 Minuten lang, 3 bis 5 Minuten, was du gemacht hast, wie du es gemacht hast. Und ich sag's dazu, weil ich die Arbeit schon gelesen habe, versuch so zu machen, dass die Leute mitkommen, weil es war echt wow.
Also folgendes, die Annahme ist ziemlich simpel. Und zwar können wir Phänomene eigentlich, die Soziales betreffen, ja? Sei es, wie organisieren wir die Schule, wie viele Kinder sollen in eine Klasse kommen, wie organisieren wir eigentlich Staatsschulden oder wie organisieren wir gewisse Geldprobleme oder andere soziale Probleme. Und da schaut man ja gerne in Lehrbücher der Wirtschaftswissenschaft. So, und die Wirtschaftswissenschaft hat eine Teildisziplin sozusagen, die Ökonometrie, Metrie von Messen. Das heißt, da geht es eben um, welche Messwerte verwenden Ökonomen, um irgendwelche Thesen zu testen. Das ist so die Disziplin, die da gelehrt wird. Mhm. Jetzt folgendes Problem. Es geht darum, welche Methode verwendet jemand, der Ökonometrie betreibt, sozusagen. Und das sind in der Regel statistische Modelle, die einen gewissen Verwandtheitsgrad haben mit statistischen Modellen aus der Naturwissenschaft, vermehrt aus der klassischen Physik. Ne? Ja. Da gibt es auch Unterkategorien wie die statistische Mechanik, ne? So wie kann man, wie verteilt sich ein Gas im Raum, ne? Das hat auch viel mit einer Verteilung sozusagen zu tun. Und diese Formeln haben Ökonomen über die letzten 150 Jahre quasi übernommen, adaptiert und versucht auf Gesellschaft anzuwenden. Klingt erstmal ganz plausibel. Die philosophisch interessante Frage dahinter ist, funktioniert das? Also können wir Formeln, mit denen wir Naturphänomene versuchen zu erklären, auf soziale Phänomene übertragen? Und da hat sich eben in dieser Arbeit gezeigt, oder habe ich zu zeigen versucht, da gibt es eine zentrale Annahme, die zwar, wo zwar erwähnt wird, das kann man nicht hundertprozentig aus der Physik übertragen, aber trotzdem getan wird, weil es keine anderen Methoden gibt sozusagen. Und da entstehen große Schwierigkeiten. Denn ein Physiker ist Physiker und untersucht ein physikalisches Phänomen. Der Ökonom, die Ökonomen hingegen untersuchen Phänomene, zu denen sie selbst gehören. Ne? Ein Elektron untersucht sich ja nicht selbst, sondern der Physiker das Elektron, während der Ökonom ökonomische Subjekte untersucht und er selbst ist auch eins. Und da fängt es schon an, dass die Annahmen, die ein Ökonom treffen muss, viel verworrener sind eigentlich als ein Physiker zum Beispiel. Und die Frage ist eben, können wir erklären und oder vorhersagen, so treffen, wie es ein Naturwissenschaftler tut, in sozialen Bereichen? Und die Antwort ist nein.
Ganz sehr gut.
Einfach ausgedrückt. Aber die Argumentation dahinter, da wird sich halt gestritten. So, warum und weshalb und wieso. Genau.
Ja, und so, darf ich mal fragen, wie kam es dazu, dass du diesen wirtschaftswissenschaftlichen Teilzweig genommen hast? Weil Daniel hat vorhin so ein bisschen, hatte ich gefragt, was du vorher gemacht hast. Ich dachte, okay, jetzt kommt bestimmt was mit Wirtschaft, aber war nicht so.
Nee, ich habe im Lehramtsbereich, wie gesagt, Philosophie, Germanistik. Und dann wollte ich einen weiteren Studiengang dazu haben, denn im Lehramt ist, man hat ja zwei Fächer plus ein Begleitstudium mit Pädagogik. Das heißt, man hat genauso viel Philosophie im Lehramt wie bei einem grundständigen Studium im Nebenfach. Ne? Ich wollte aber mehr Philosophie lernen und betreiben und wie auch immer. Und wollte das noch als Hauptstudiengang haben. Und dann braucht man ein Nebenfach. Und es gab ein paar Sachen, die nahegelegen hätten, zum Beispiel Altgriechisch, was aber, als ich mich für diesen Studiengang entschieden habe, noch nicht ging. Das war noch kein akkreditierter Studiengang in Mainz für Nebenfächler, für Hauptfächler schon. Und dann war übrig Politikwissenschaft oder Wirtschaftswissenschaft oder eine andere Sprache. Mehr ging damals noch nicht. Das war vor 3 Jahren, glaube ich, oder 4 Jahren. Und dann habe ich, weil ich auch ein gewisses Interesse an Wissenschaftsphilosophie habe und mir eine Naturwissenschaft als Beifach nicht zugetraut habe, habe ich gesagt, okay, dann versuche ich es in der Wirtschaftswissenschaft, wo es Fächer gibt, die nicht so viel Spaß machen wie Buchführung, wo es aber auch eben Fächer gibt wie Volkswirtschaftslehre, wo es viel, viel zu diskutieren gibt und viel Diskussionsbedarf besteht, wie ich finde. Und dementsprechend konnte ich das dann am Fachbereich Wissenschaftsphilosophie kombinieren, da der Professor, für den ich heute auch arbeite, an Erklärungs- und Vorhersagemodellen arbeitet, sowohl für die Physik als auch für die Wirtschaftswissenschaft. Und so kam das Interesse von mir dann dazu.
Kann ich ja schon mal sagen, für jemanden, der sich eine Naturwissenschaft nicht zugetraut hat, wird die Arbeit später ganz schön naturwissenschaftlich gefühlt.
Ja. formal, würde ich eher sagen.
Ja.
Aber ja, genau. Philosophie und Formales widerspricht sich auch nicht. Ne? Also die Philosophie, die Physik und die Mathematik haben ja eine ganz, ganz enge historische Verwandtschaft hinter sich. Von daher, als Student oder Studentin der Philosophie passiert das sehr, sehr oft, dass man sich in andere Fächer ohnehin einlesen muss. Sei es Naturwissenschaft, sei es Wirtschaft. Viele haben Geschichte dazu genommen. Und Geschichte ist auch eine sehr strenge Geisteswissenschaft. Man muss sich in viele andere Fächer reinlesen, tatsächlich.
Okay, cool. Genau.
Und das ist doch so, dieses Thema irgendwie, das ist doch, wenn man sich mit so einem Thema beschäftigt und sich da so ein bisschen reinliest, dann ist es so wie bei Alice, die in den Kaninchenbau kriecht und die Welt dahinter ist viel komplexer, als es ausschaut und dann liest man da noch und da noch. Und so kam mir das auch so ein bisschen bei dieser Arbeit vor.
Ja, es ist irgendwie, schon krass. Man hat irgendwie eine Annahme und ein Ergebnis und wenn man nur die Einleitung und das Ergebnis lesen würde, dann würde man sich denken, ja okay, das ist irgendwie, versteht man das, aber die Argumentation dahinter ist halt sehr verworren. Das war das Spannende an dieser Arbeit, also wie man quasi dahin kommt, für mich jedenfalls.
Ja, das fand ich auch krass, du hast auf jeden Fall so richtig Diskurs aufgedruselt. Im Hauptteil der Arbeit, also wirklich gesagt, guck mal, er sagt hier das und das kommt daher und die Leute nehmen das und das an und behaupten dann, daraus schließen das und das, weil sie voll, ne, wir kommen da jetzt gleich rein, dass ich nicht mehr so viel das und das sagen muss, aber das fand ich schon sehr spannend, diese Art vorzugehen. Ich will nur noch mal ganz kurz für die Zuhörer hervorheben, also die Arbeit dreht sich um Ökonometrie und beziehungsweise die Philosophie der Ökonometrie und diese versucht, die Methoden der Wirtschaftswissenschaft auf ihre Plausibilität zu überprüfen. Also macht das überhaupt Sinn, was die da machen?
Ja, genau.
Das fand ich ganz wichtig, weil das ist tatsächlich was, also ich musste auch dann nochmal nachlesen gehen, was genau jetzt Ökonometrie ausmacht. Die Art, wie die Ökonomen ihre Daten auswählen. Richtig? Ja, und das hat mir auf jeden Fall nochmal sehr geholfen, dann im Gesamtverständnis für die Arbeit.
Ja, das ist ein gängiges Verfahren, vor allem in der Wissenschaftsphilosophie, ist es, die Grundlagen anderer Wissenschaften irgendwie versuchen aufzuhellen. Das heißt, der Physiker in der Regel, auch da gibt es Grundlagenforschung ein bisschen, aber der Physiker in der Regel nimmt Sachen an, wo der Philosoph, die Philosophin erstmal sagen will, ja, Moment mal, ja, kannst du das überhaupt so machen? Genauso wie kein Ökonom irgendwie bestreitet, dass es irgendwie Märkte gibt, in denen gehandelt wird, aber der Philosoph kommt oder die Philosophin kommt dann, geht quasi eine Ebene dahinter und sagt, ja, ist der Markt aber gerecht? Weil egal, wie ich marktwirtschaftliche Zusammenhänge irgendwie zu erklären versuche, was ist mit dem Prinzip Gerechtigkeit, Verteilungsgerechtigkeit, Reichensteuer etc., das sind Fragen, die zwar in der Ökonomie berechnet werden können, aber die Annahmen und die Schlüsse, die gezogen werden, sind ein großer Bestandteil in der Wissenschaftsphilosophie. Das heißt, man möchte eigentlich schauen, sind die grundständigen Annahmen, mit denen andere Einzelwissenschaften, würde man sagen, arbeiten, überhaupt plausibel? Oder kann man da vielleicht was drehen? Oder genau.
Ja, alles klar.
Apropos Wissenschaftsphilosophie, das ist ja schon Teilbereich der Philosophie und ich mache das jetzt mal analog zur Geografie. Da gibt es dann halt die großen Obergruppen, Humangeographen, physische Geographen. Und in Mainz gibt es dann nochmal so detaillierte Untergruppen bei den Humangeographen wie Kulturgeographie, Mediengeographie, Stadtgeographie. Und wie sieht das denn eigentlich in der Philosophie aus? Gibt es dort auch so wirklich klar getrennte Untergruppen, wie eben, weiß nicht, Wirtschaftsphilosophie jetzt vielleicht in dem Fall? Mhm. Genau. Und gibt es dann nur halt Philosophen, die sich dann halt mit Ökonometrie und Modellierung halt befassen?
Also es ist in der Philosophie wie alles irgendwie natürlich umstritten. Es gibt durch diese ganze Modularisierung, aber durch überladene Diskussionen zwischen verschiedenen Traditionen, es gibt Traditionen, ganz viele, hat sich das irgendwann aufgeteilt. Und ein Großteil von Leuten, mit denen ich zum Beispiel auch auf Twitter diskutiere, aber auch ein Großteil vieler Studenten anderer Universitäten versuchen gerade so ein bisschen, und das ist eine tolle Entwicklung, ich hoffe, das geht auch weiter, diese Grenzen ein bisschen aufzulösen, weil die in der Philosophie gewissermaßen wenig bringen. Also es gibt natürlich, ganz traditionell gab es mal die Unterteilung oder gibt es kontinentale Philosophie, das ist so, was in Europa geschrieben und gedacht wurde, ja. Und die analytische Philosophie, die quasi eine Wandlung von philosophischen Annahmen in die Sprache übertragen hat. Und dann kam im 20. Jahrhundert der Linguistic Turn und mit dem Linguistic Turn, das heißt, philosophische Probleme sind eigentlich nur Sprachprobleme, ne? So stimmt jetzt nicht ganz, es ist ein bisschen plakativ. Dadurch haben sich Traditionen entwickelt und dadurch, dass wir verschiedene Lehrstühle an den Universitäten brauchen, gibt es halt die theoretische Philosophie. Dann wird in der theoretischen wird dann Logik gelehrt zum Beispiel. Dann gibt es die praktische Philosophie, da wird Ethik gelehrt. Es wird alles voneinander getrennt. Wenn man aber sich die Texte wirklich anschaut, merkt man, so richtig trennen kann man es eigentlich nicht. Weil ethische Probleme kann man mit Logik nicht lösen. Man kann logische Probleme nicht immer mit Ethik lösen, sondern man muss innerhalb der Ethik auch Behauptungen aufstellen, die Begründungen brauchen. Die Begründungen wiederum müssen plausibel sein, genau wie die Begründungen eines Ökonomen. Das heißt, ich kann mit denselben Zweifeln an eine ökonomische These gehen wie an eine ethische. Das heißt, es muss eigentlich nicht getrennt werden. Also es gibt verschiedene Traditionen, kontinental, analytisch, theoretisch, praktisch, Kulturphilosophie, Wissenschaftsphilosophie. Aber was wir ja eigentlich haben wollen, im Idealfall, ist nach Verbindungen zwischen all dem zu suchen, nach dem Ganzen. Ne? So,
ja. Ah, okay.
Genau.
Also gerade diese Grenzen, die sich vielleicht aufgebaut haben über so traditionelle Linien, dass das jetzt so ein bisschen abgebaut werden soll.
Ja, also das hat niemand angekündigt, aber es wär natürlich schön. Ich habe mit
doch du jetzt.
Ja, können wir machen. Also ich habe mit meinem lieben Podcast-Partner Özgün haben wir schon
viel. Ihr beiden Revoluzer.
Nee, aber wir haben viel darüber diskutiert auch schon, weil, naja, ich versuche immer zu sagen, naja, wir brauchen auch die und die Theorie. Und er sagt, ja, aber du musst doch auch mal bei Marx gucken. So. Und da hat er auch völlig recht. Und da merkt man natürlich durch diese Diskussion, da gibt es vielleicht argumentativ auch irgendwie Verbindungen, die man so nicht denkt, wenn man sagt, jeder ist irgendwie in seinem Bereich tätig. Und das ist in der Philosophie irgendwie nicht zielführend. Denn die analytische Philosophie zum Beispiel, die dann versucht, alles auf Formalitäten runterzubrechen, die drehen sich dann natürlich auch irgendwie im Kreis, ne? Und machen zum Teil heute Entwicklungen durch, die, an denen wir eigentlich schon vorbeigekommen sind. Und deswegen natürlich wünschen wir uns alle im Idealfall, dass das ein bisschen aufgelöst wird. Schauen wir mal, was die Zukunft da bringt.
Genau. Ich habe eine halb persönliche und halb arbeitsbezogene Frage an dich. Als Fanboy muss ich jetzt auch einfach meine Fanfragen abklappern. Und zwar wollte ich wissen, sprichst du Griechisch?
Ja.
Ja, cool. Weil ich auf Seite 2 deiner Arbeit.
Neugriechisch, aber wohl.
Okay, ja. Weil ich auf Seite 2 deiner Arbeit direkt Griechisch gefunden habe. Und zwar bei der Erklärung, wo das Wort Phänomen herkommt. Also etymologisch. Und da wollte ich mal wissen, ob das generell einfach hilft. Ob dir deine Wurzeln bzw. einfach die Fähigkeit, auch Griechisch zu sprechen, bei deinem Philo-Studium helfen.
Ja. Das hat einen kleinen Vorteil, der manchmal zum Nachteil werden kann. Und das sieht wie folgt aus. Wenn ich solche Texte lese, wie in dieser Arbeit hier, ja, also da habe ich, da sind Bücher dabei wie Philosophy of Economics, und dann werden auch gewisse Begriffe vom Griechischen eingeführt oder so. Also Vokabeln sowieso verstehe ich dann. Mhm. Wenn ich jetzt einen Text lese, der, sagen wir mal, ich suche den Ökonomiebegriff bei Aristoteles. Und dann wird es natürlich schwierig, denn Altgriechisch und Neugriechisch sind zwei verschiedene Sprachen. Also hat eine lange Entwicklung hinter sich. Mhm. Und wenn man fließend oder halbwegs fließend Neugriechisch kann, versteht man zumindest die Substantive. Man sagt, man sieht irgendwie ein deutsches Wort und denkt sich, ich schaue mal in den griechischen Text, dann sehe ich das Wort und verstehe es auch sofort. Ich kann aber nicht die Sätze vereinzelt entschlüsseln. Ich habe, Klammer auf, dieses Semester mit Altgriechisch kurz angefangen, Klammer zu, aber das reicht natürlich noch vorne und hinten nicht, das dauert. Ne? Es hilft manchmal, finde ich, Wörter, die exakt immer noch so geschrieben werden wie im Neugriechischen, aber die Übersetzung hat sich gewandelt. Das heißt, ich halte es für eine richtige Übersetzung und sie ist falsch. So, das heißt, es kann helfen, es kann aber auch einem ein Bein stellen, sozusagen. Aber es hilft natürlich. Also vor allem jetzt beim Altgriechisch lernen komme ich natürlich mit einem gewissen Tempo voran, weil ich muss das Alphabet nicht neu lernen, ne? Die Betonungen nicht, die Aussprache nicht und so. Das hilft schon. Aber ich kann dadurch nicht die Antike jetzt irgendwie verstehen, weil ich Neugriechisch kann. Auf gar keinen Fall.
Alles klar.
Ja. Du kannst nicht die komplette Antike verstehen. Achso.
Ja,
also das hätte ich ja mindestens.
Falsches Wort, altgriechisch lesen, so, das funktioniert einfach noch nicht. Genau. Mhm. Zumal Griechisch bei Aristoteles ist auch wieder ein was anderes als bei Platon. Ne? Also wenn du Platon lesen kannst, kannst du nicht Aristoteles lesen. So, das ist tricky. Ja.
Aber hat nicht der eine von anderen gelernt?
Ja.
Bitte?
War nicht der eine der Schüler vom anderen?
Ja.
Ach, immerhin.
Aristoteles von Platon. Ja.
Wusste ich.
Hey, hast aufgepasst im Schulunterricht.
Danke. Vielleicht. Ich weiß nicht, wo ich das her habe. Fragwürdige Philosophie Quellen.
Damals. Das ist auch mein Kenntnisstand.
Das ist sehr gut. Ich habe eine Frage zu deiner Einleitung, oder sogar zwei noch. Auf Seite 4, zweiter Absatz in der Einleitung, ich lese mal kurz vor. Ein Satz, der da vorkommt. Notwendigerweise erschließt sich dadurch eine genauere Auseinandersetzung mit dem Begriff der Kausalität und mit Mechanismen, die in der Wissenschaft eine zentrale Rolle spielen, jedoch nicht unumstritten sind. Also Kausalität ist ein Wort, was noch sehr oft vorkommt, aber das nur nebenbei. Mhm. Da reden wir später drüber. Und jetzt kommt nämlich ein Satz, die ich sehr interessant fand. Nach der Einführung in diese philosophische Debatte erfolgt eine prägnante Darstellung der Ökonometrie. Und das ist irgendwie dieses Prägnant, das wirkt so wie so ein Eigenlob. So, ich habe das sehr gut zusammengefasst. Hey, look at me. I'm so good.
Ich wollte was anderes sagen als kurz. ich kann jetzt auch, gut, ich kann natürlich, ich muss das jetzt sagen, aber es ist auch wirklich so, also das ist gar nicht so eigenlöblich gemeint, ehrlich gesagt, sondern es ist eher, das sollte eigentlich so ein Wink sein, von wegen, ich halte mich nicht lange damit auf, weil es ist nicht das Komplexeste, sozusagen. Der Trick an diesem Absatz war folgender: Wir sprechen über Kausalität und dann kommt eine kurze Einführung in Ökonometrie, die auch von Kausalität spricht, aber von einer Formel ausgeht, die nicht Kausalität zeigt, sondern eben Korrelation. So, das war so was damit eigentlich gezeigt werden sollte.
Und wir werden noch öfter lernen, Kausalität ist nicht Korrelation und umgekehrt.
Ja, wir werden es noch sehr oft lesen müssen.
Aber ich fand, ich muss dem Daniel da durchaus zustimmen, weil ich habe auf Seite 5 bei dir gefunden, den schönen Halbsatz, wie der weitere Verlauf der Arbeit zeigen wird. Und ich finde schon, dass deine Arbeit so ein gewisses Selbstbewusstsein ausstrahlt. Also so ein, ey, Diggi, ich weiß, wovon ich rede, und es wird hier richtig gut werden. Und das finde ich nicht unangenehm oder so. Finde ich auch nichts, wofür man sich schämen muss. Aber ich finde, das kommt schon rüber. Jetzt weiß ich halt auch, dass du nicht irgendein Studi bist, der halt mal Philosophie gewählt hat und das, sage ich mal, so kurz und schnell wie möglich hinter sich bringt, sondern dass du da voll drin steckst, aufgrund deines ganzen Twitter-Accounts und deiner virtuellen Präsenz. So, ja, und ich finde, das merkt man. Das finde ich cool.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, und wie, das ist natürlich auch dozentenabhängig, ne, was man so sagen kann und was nicht. Du kriegst natürlich in der Philosophie und wie ich bei Kommilitoninnen auch festgestellt habe, auch in der Geschichtswissenschaft, die achten natürlich sehr streng darauf, ne, folgt dein Kapitel 2 eigentlich aus Kapitel 1, ne? Was hat dein Kapitel 2 noch mit, also was hat Kapitel 4 noch mit 2 zu tun, ne? Das ist alles, das muss irgendwie immer sehr folgerichtig sein. Und dann neige ich natürlich dazu zu sagen, wenn etwas noch nicht auftaucht, dass ich dann irgendwie erwähne, es kommt noch. So, ja. Das ist so ein Tick von mir jedenfalls, also das sieht man in mehreren Arbeiten so. Aber ich wüsste auch nicht, wie, ich schreibe halt ungern einen Satz, beende ihn und fange dann ein neues Thema an, sondern es muss immer, bei mir muss immer erwähnt werden, was als nächstes kommt und was im weiteren, also der Verlauf der Arbeit wird immer in kurzen Sätzen noch eingebettet, sozusagen.
Ja.
Genau.
Das so der Gedanke. Ich springe nochmal kurz zur Einleitung zurück, auf den einen der letzten Sätze, und dann lese ich plötzlich David Hume und dann denke ich so, oh, kenne ich, ich weiß was. Yeah. Aber ich kenne den eigentlich nur, den David Hume, weil es da nämlich eine ständige Anspielung bei Lost gibt, also der Fernsehserie. Und das ist auch einer der beliebtesten Charakter der Serie, Desmond Hume. Und generell ist Lost ja, da sind ja ganz viele Philosophen und deren Theorien irgendwie verbaut in die Serie.
Ehrlich?
Von daher, über Lost kenne ich sehr viele Philosophen.
Nie gesehen tatsächlich. Deswegen, okay, gut zu wissen.
Erzählst du uns gerade, dass du den Typen nicht kennst, aber Lost gesehen hast?
Nein. Ja, und nein, ich kenne den Typen über Lost.
Ach so.
Ich kenne Hume und Lost nicht. So, das.
Also, so, aber das, wenn er uns zuhört, Grüße an der Stelle. Hume, grüß dich.
Grüße gehen raus an Desmond Hume, an David Hume und an Henry Ian Cusick. Das ist der Schauspieler.
Okay. Wow. Hast du das jetzt aus dem Kopf gehabt? Stark.
Wahnsinn. Das ist einer der beliebtesten Charaktere, wirklich.
Du bist einer der beliebtesten
Charaktere, wirklich. Der ist richtig cool. Der hat, warte mal, ich glaube, seine Line war immer, "See you in another life, brother." Und da hat er das so schottisch ausgesprochen, so Brother.
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 Mach das ja nicht, wir werden verklagt, wenn du das hier reinschneidest.
Ach so, ja. Ist nur ein Zitat.
Lieber Philo, heute, wieso ist denn in deiner Einleitung keine Zitation? Das habe ich, also, oder so im allerersten Part der Einleitung. Das fand ich total abgefahren.
Wieso?
Das habe ich noch nie gesehen. Also, weißt du, du schreibst in der Einleitung, die noch keine Nummer hat, also Seite 1.
Genau.
Kann man sich denken. Da ist es ja dann so, dass du von Hempel und Oppenheim und deren Buch und so redest, aber ohne die Angabe dahinter zu haben. Ist das bei euch Praxis? Ist das gängig?
Das kommt immer drauf an, was man da schreibt und was man sagt. Also wenn ich anfange in Kapitel 1, wo dann die Zitationen erfolgen, wenn ich anfange, Sachen zu behaupten, die, ne, ich bin quasi live in der Arbeit drin sozusagen, und ich versuche wirklich hier zu zeigen, das ist der Teil der Arbeit jetzt, wo ich anfange zu argumentieren, und dann muss ich natürlich auch Dinge belegen. Die Einleitung bei mir, die könnte man eigentlich jedes Mal umbenennen in Einordnung eigentlich. Die Einleitung bei mir ist immer ein kleiner Text, der eigentlich nur behaupten soll oder zeigen soll, was im Verlauf der Arbeit A gemacht wird, B, wie das gemacht wird, und C, was auf was das hinauslaufen könnte, sozusagen. Und die Tatsache, dass Hempel und Oppenheim existiert, weil ich habe ja nur geschrieben, ne, das sind zwei Wissenschaftler, die das und das veröffentlicht haben oder so, und habe ja im Fließtext auch das Ja drinstehen, aber da behaupte ich noch nichts, was irgendwie belegt werden müsse.
Okay.
Und solange ich das nicht tue, wird auch keiner verlangt. Und dann in Kapitel 1, die Einleitung hat ja noch kein Kapitel, in Kapitel 1 fange ich ja auch an damit. Aber hier ist erstmal der Anspruch der Arbeit festgelegt. Und für meinen Anspruch muss ich nichts zitieren, in dem Fall, in dieser
Arbeit. Okay, alles klar.
Genau.
Okay, wir gehen jetzt mal rein, langsam in die Arbeit. Nach der Einleitung kommt Punkt 1. Das finde ich schon mal, also, weiß nicht, bei mir ist Einleitung schon Punkt 1, aber bei dir kommt nach der Einleitung erst Punkt 1.
Ja.
Auch interessantes kleines Detail am Rande. Mhm. Aber dann sozusagen, du beendest das 1.1-Kapitel mit einer Frage. Auf welchem Wege wäre eine derartige Verknüpfung möglich? Fragezeichen. Mhm. Das finde ich schon ganz geschickt, wie du leitest immer sehr gut so ins Nächste über. Mhm. Und aber ich frage mich immer, soll man als Wissenschaftler nicht Fragen beantworten und sie nicht selber aufstellen?
Ja, aber
ich kann, okay, nächste Frage.
Ja, ich kann, das ist unser Kapitel 1.1, meinst du, ne?
Genau.
Ja, ja. Da wollte ich die Frage noch nicht beantworten, sondern quasi, wie soll ich sagen, so PowerPoint-Philosophen würden jetzt sagen, es kommt nicht auf die Antwort an, sondern auf die richtige Frage. So, das will ich damit nicht sagen, aber es geht ja hier erstmal darum, das Thema zu motivieren, in Anführungszeichen. Das heißt, man soll erstmal als Leserin auf die Frage kommen, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Deswegen endet das mit einer Frage, die dann quasi in 1.2 weitergeführt wird, sozusagen.
Genau. Das sehe ich eigentlich auch ganz genauso. Das hätte ich dir jetzt auch vorgeworfen, lieber Daniel. Mhm. Es wird ja direkt im Anschluss beantwortet. Also es kommt eine Überschrift, so eine Zwischenüberschrift, 1.2, und danach geht ja quasi die Antwort. Natürlich weiträumig, weil es Wissenschaft, aber die Antwort geht los.
Ja.
Genau.
Ja, so ein bisschen mein journalistisches Blut kochte halt hoch, weil das war so eines der Sachen, die ich noch aus dem Studium mitbekommen habe. Als Journalisten ist man dazu da, Fragen zu beantworten, und Wissenschaftler sehe ich halt da in so einer ähnlichen Rolle halt, ja. Fragen also, zu beantworten und nicht das als Stilmittel zu benutzen. Und
ja, du hast halt sprich weiter.
Da kommt nichts mehr, sorry.
Kein Problem. Ich wollte nur sagen, in philosophischen Vorlesungen, Seminaren etc. kommst du sehr oft aus der Veranstaltung raus und hast viel mehr Fragen als vorher. Das kann man mit Sicherheit sagen. Und das gilt natürlich auch dann, wenn du, auch wenn du es philosophisch, wenn du philosophisch arbeitest, dich mit anderen Wissenschaften befasst, weil wir quasi sehr, sehr lange brauchen, um überhaupt sowas wie eine Antwort formulieren zu können. So, das ist so. Ich kann natürlich verstehen, dass man als Wissenschaftler denkt, ich möchte Antworten haben. Die Frage ist aber in dem Fall hier, so, wie kommen wir überhaupt zu Antworten? Das ist so mehr der Gedanke dahinter.
Und das ist total spannend, weil direkt im Anschluss kommt was ich mir in meinen Notizen so ein bisschen als leichte Linguistik markiert habe. Okay. Wenn du so drauf eingehst, wie Erklärungen zusammengesetzt sind. Ne? Mhm. Also grundsätzlich müssen Erklärungen aus einem deduktiven Schluss gefasst werden und Gesetze enthalten. Das schreibst du da sehr schön und sehr auf den Punkt. Und du schreibst dann, aus was sie bestehen, nämlich aus einem Explanans, das Erklärende, und einem oder auch zwei davon eher, und dann einem Explanandum, also der Konklusion. Und ich fand das so sehr linguistisch. Wie ist sowas aufgebaut und wie funktioniert das, auch sprachlich und inhaltlich? Das fand ich spannend, dass da, also ne, ich war noch fasziniert davon, dass wir hier jetzt Philosophie und Wirtschaftswissenschaft gleichzeitig machen, und dann kommst du und bringst noch Linguistik mit rein. Warum auch nicht?
Ja, also wenn ich da ganz kurz drauf eingehe, also im Prinzip sprechen wir dieses Modell nicht jedes Mal aus, wenn wir über Erklärungen sprechen, sondern das steckt quasi in der Sprache drin, sozusagen. Also ganz vereinfacht, was du eben gesagt hast, Explanans, das sind, man stellt sich einfach zwei Zeilen vor, und in der ersten stehen Annahmen, ne? Irgendwelche Annahmen einfach. Es ist die und die und die Umstände, und es ist gerade so und so viel Uhr, was auch immer. In der zweiten Zeile steckt quasi ein universales Gesetz, was weiß ich, Schwerkraft oder so, und das zu erklärende Phänomen im Explanandum ist dann, okay, das Phänomen ist eingetroffen. Und Hempel und Oppenheim sagen eben, auch wenn wir nicht jedes Mal die Sätze so formulieren, aber jedes Mal, wenn wir sagen, schau mal, es regnet gerade, dann steckt in dieser Aussage drin, es regnet eben, weil so und so und so die Umstände gerade sind. Wir sprechen es nur nicht jedes Mal aus, weil jeder weiß es irgendwie intuitiv. So.
Ja.
Und das, und die haben das quasi nochmal versucht aufzuspalten. So. Das war so die, genau.
Also du erwähnst ja Hempel und Oppenheimer sehr oft. Ist das schon so eine Wissenschaftler-Crush, den du da hast, oder?
Nee, ganz und gar nicht. Sondern das ist, die beiden haben als erste 1948 diese Diskussion so in den Vordergrund gerückt, weil sie viele Naturwissenschaftler damit getriggert haben. Weil die These von Hempel und Oppenheim ist, gerade weil es gibt eine Annahme, es gibt ein universelles Gesetz und ein zu erklärendes Phänomen. Ne? Also nehmen wir mal die Annahme, ich habe irgendwie eine weiße Tasse in der Hand von dem und dem Gewicht. Ne? Universelles Gesetz, die Schwerkraft existiert nach der und der Geschwindigkeit, also zu erklärendes Phänomen, wenn ich meine Hand wegziehe, sozusagen fällt die Tasse auf den Boden und zerspringt in die und die Richtung. Und Hempel und Oppenheim sagen jetzt, das ist eine Erklärung. Das funktioniert aber genauso analog für Vorhersagen. Ich kann also vorhersagen, wenn ich meine Hand wegziehe, wird sie auf den Boden fallen. Und das hat viele Naturwissenschaftler getriggert, weil zum Beispiel viele Evolutionsbiologen dann zum Beispiel darauf geantwortet haben und gesagt haben, also erklären ja, aber vorhersagen?
Ja.
Geht nicht. Geht überhaupt nicht. So. Und das hat viele Naturwissenschaftler dazu veranlasst, tatsächlich entweder Philosophie nochmal zu studieren oder sich in diese philosophische Debatte um Erklärung und Vorhersage einzumischen. Und es gab eine Reihe von Papern. Alle 2 Jahre kam ein neues Paper raus, die das widerlegen wollten. Und trotzdem ist die Theorie mit Naturwissenschaft nicht widerlegt worden, tatsächlich, weil es eben so schwer ist. Wir können aber später nochmal drauf eingehen, warum die Theorie unplausibel ist und welche Wissenschaft dafür sorgt, dass sie unplausibel ist. Aber die Physik hat das nicht geschafft zu widerlegen oder die Biologie. Mhm. Genau.
Okay. Auf dieser Seite, die wir gerade eben angesprochen haben, auf der Seite 6, habe ich unten mal, und Julian und ich sind ja richtige Detektive, wir gucken das ja ganz genau an.
Das stimmt.
Jedes Detail. Das
ist Fakt.
Und ich habe da was entdeckt, die Quellen unten. Also die von Scriven, Scriven, Schutz und Weingartner. Das sind ja schon sehr alte Quellen. Ist das normal für Philo? Und wie muss ich mir das eigentlich vorstellen, wenn man das liest? Sind die in der Bib dann in der hintersten Ecke so staubbedeckt und man muss sich durch Spinnennetze kämpfen? Und wenn man das Buch dann hat, sind das dann so vergilbte Seiten, die dann schon so zerbröseln? Also wie läuft das?
Das kommt immer ganz drauf an, wie viel Geschichte in dem Thema drinsteckt sozusagen. Das heißt, hier fängt die Debatte 1948 an und ich glaube, meine neueste Quelle war, also meine neueste Literatur war 2017, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Und die Paper, zum Beispiel das von Kevin Hoover 2017, der beruft sich eben immer noch auf Hempel und Oppenheim, um zu widerlegen, weil die Theorie sich einfach so hartnäckig hält sozusagen. Das heißt, sowohl die Literaturangaben 2003, 2007, 2013, 2017, die berufen sich alle noch auf 1948, auch wenn sie dem widersprechen, aber sie rufen sie immer hervor, um zu zeigen, warum wir diese Theorie endlich aufgeben sollen sozusagen.
Also die Diskussion läuft quasi immer noch.
Ja, nicht mehr so, nicht mehr in der Leidenschaft wie in den 60er, 70er Jahren oder in den 80ern durch Gerhard Schurz, aber sie läuft noch, ja.
Ist das Normalität in der Philosophie, mit so alten Quellen zu arbeiten und so alte Diskussionen immer noch weiterzuführen?
Natürlich, ja. Es gibt auch immer wieder, zum Beispiel, ich will jetzt gar nicht zu weit ausholen, aber natürlich hat die Quantenphysik zum Beispiel, die ja sehr populär geworden ist in der Physik, die ja versucht, im Gegensatz zur klassischen Physik, irgendwie das Subjekt in die Wissenschaft mit reinzudenken. Ne? Die Quantenphysik zum Beispiel mit der Viele-Welten-Interpretation. Und da kommt die Philosophie, die das schon eigentlich vorher schon postuliert hat, ne? Hegel zum Beispiel, die kommen dann natürlich wieder mit rein. Das heißt, jetzt gibt es Philosophen, die auch eine physikalische Ausbildung hatten, die versuchen jetzt natürlich, Kant, Hegel in die Physik mit einzubeziehen, weil es da viele Arbeiten zum Subjektbegriff in der Wissenschaft gibt, zum Beispiel. Das heißt, in der Philosophie, die Philosophie lebt ein bisschen davon, dass Sachen immer wieder aufkommen können, sozusagen. Das ist in der Physik nicht viel anders, nur dass es in der Physik mehr deutlichere Paradigmenwechsel gibt, sozusagen. Aber das ist ziemlich normal, ja.
Ich möchte mal für unsere fleißigen Stammhörer hervorheben, dass wir in unserer letzten Philosophiefolge über einen Text von Cicero gesprochen haben, der so gut 100 vor Christus oder so geboren worden ist. Und der Daniel da nicht kritisiert hat, dass das alte Quellen wären. Aber wenn du eine Quelle von 1948 rausholst, der Daniel direkt so, 1948, da ist doch Staub drauf.
Julian, du hast dich so doll aufgeregt, dass du übersteuert hast.
Ja,
aber ich habe mich doch nicht aufgeregt. Das war einfach, ist mir nur aufgefallen, weil wir sind halt Detektive. Wir wollen ja halt das Fach auch verstehen.
Das stimmt.
Und anhand dieser Arbeit. Deswegen, ja. Ich habe da nichts kritisiert. Ich finde sie immer noch sehr gut, diese Arbeit.
Ich habe einen sehr schönen Satz
gefunden. Sie ist gefunden. Die beste Arbeit.
Ich habe einen sehr schönen Satz gefunden. Es wäre fast mein Zitat des Tages geworden, aber es hat es nicht ganz geschafft. Steht auf Seite 6 und sagt, die meisten Philosophen und Philosophinnen der Ökonomik sind sich einig, dass es bei der Suche nach der besten Erklärung um die Aufdeckung von Mechanismen geht, die den zu erklärenden Phänomenen zugrunde liegen. Sehr schön. Mhm. Sehr schön. Das hat sich sehr, das war so ein kleiner Fazitsatz quasi von sehr vielen, was vorher war. Und das hat es nochmal schön auf den Punkt gebracht.
Ja, das ist so eine Annahme. Deswegen habe ich am Anfang der Folge oder vor ein paar Minuten auch erwähnt, dass es quasi von der Physik in die Ökonomik übernommen worden ist, weil diese Formeln kommen sozusagen aus der klassischen Mechanik unter anderem. Und dementsprechend gehen viele Sozialwissenschaftlerinnen davon aus, dass es auch da mit mechanistischen Prinzipien irgendwie gearbeitet werden muss. So, genau. Ist halt die Frage,
ob auch das wenn das jetzt geht. Gut für ja, ja, auch wenn das jetzt gut für einen Übergang zu unserem nächsten Ding wäre, Kategorie wäre, will ich nochmal eine Frage stellen oder eine Sache nochmal hervorheben, denn ich muss nochmal über deine Überschriften reden, weil irgendwie diese Überschriften, die wirken schon so wie Philosophie pur, wie zum Beispiel von Mechanismen, weil sie eigentlich sich so anhören, als würden sie weitergehen, so ein ja. Punkt, Punkt, Punkt würde dahinter kommen, ja. Als ist der Satz nicht ganz fertig, als sei sozusagen dieses von Mechanismen und bla 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 und dann geht's noch weiter, ja. Als sei das nur die Spitze eines Eisbergs und das finde ich schon so philosophisch, wie du allein deine Überschriften der einzelnen Kapitel gestaltet hast, herrlich. Wirklich herrlich.
Ich muss gestehen, also wenn jemandem Übergänge zwischen Kapiteln oder etwas an den Überschriften auffällt, ist das für mich viel mehr Kompliment, als irgendwie, dass der Inhalt richtig wäre. weil das ist der Teil, der mir persönlich mit am meisten Spaß macht. Das ist, im Prinzip ist das so ein bisschen auch wie Demut, also Überschrift von Mechanismen, weil es ist ein Teil von diesem Thema. Ich kann mir ja nicht anmaßen, ich erkläre jetzt überhaupt Mechanismen überhaupt.
Ja.
Sondern es ist ein Teil von einem Thema sozusagen. Das findet man, die Idee ist auch nicht von mir, die gibt es in einigen Publikationen. Aber das ist etwas, was mir sehr gut gefällt, dass man irgendwie zeigt, naja, es geht jetzt darum, aber ich ziehe quasi ein bisschen was aus dem Begriff raus, aber nicht alles. Genau.
Ah, interessant. Ja. Wow, Daniel, da steckt so viel mehr dahinter.
Warst du auch so fasziniert, als es dann auf Seite 7 und 8 so aus dieser sehr komplexen Erklärung von Mechanismen und Vorgängen etc. pp. Rausging und plötzlich hieß es die Pille und Schwangerschaft und Thrombose?
ja. Woher hast du diese Beispiele? Die sind ja wirklich all over the place, ey. Ja, du hast so viele Beispiele drin und das war das Geilste. Woher kommen die?
Okay, also, die Beispiele sind von Julian Reiß. Julian Reiß befasst sich mit Ökonomik und Philosophie, also hat, glaube ich, beides studiert, wenn ich mich nicht täusche, und ist in dieser Kausalitätsforschung schon seit Jahren irgendwie drin. Und er hat, das liegt einfach daran, dass er, als er noch Professor in Durham war, in Nordengland, wenn ich mich recht erinnere, dort eine Unterrichtsreihe vorbereitet hat über die Ethik der Medizin. Und wie man quasi medizinische Krankheiten erklärt und wie sie eigentlich zustande kommen. Und dann habe ich mir natürlich auch medizinische Beispiele, weil es Menschen gibt, die da relaten können, habe ich mir da welche rausgesucht. Also zum Beispiel, dass eben, deswegen war die Thrombose, die Venenthrombose so ein schönes Beispiel, weil oft behauptet wird, so Julian Reiß, ich bin da kein Experte für, dass zum Beispiel die Thrombose durch die Pille mit verursacht werden kann, es aber auch ohne passiert. Das heißt, die Kausalität geht schon mal in zwei mögliche Richtungen sozusagen. Und deswegen fand ich, ein trivialeres Beispiel wäre Rauchen gewesen. Also die meisten Menschen wissen, Rauchen verursacht Krebs. In der Tat verursacht Rauchen ein anderes Karzinom, das wiederum Krebs verursacht. Also die Kausalitätskette ist eigentlich länger. Aber das Beispiel war nicht so einleuchtend wie hier die Venenthrombose durch die Schwangerschaft und oder die Birth Control Pills sozusagen. Deswegen fand ich das Beispiel ein bisschen auch schöner darzustellen. Aber freut mich, dass es euch gefällt.
Voll. Fand ich richtig gut. Ja, genau, das Beispiel wird ja in der Arbeit benutzt, um klarzumachen, dass, weil es um diesen Unterschied zwischen Erklärung und Vorhersagen geht, dass wir nicht mit derselben Sicherheit vorhersagen wie erklären können. Weil das war die Annahme von Oppenheim und seinem Freund.
Genau.
Und das stimmt eben laut dir nicht. Und das hast du auch sehr, sehr deutlich dann widerlegt mit sehr deutlichen Worten. Das fand ich auch sehr, sehr schön einerseits und andererseits wieder sehr mutig. Da sind wir wieder bei diesem Selbstbewusstsein. Knallhart zu sagen, Leute, Quatsch, was ihr da geschrieben habt. Weil, guckt euch mal, das Beispiel macht es so deutlich. Ne? Du kannst Venenthrombose bekommen, wenn du die Pille nimmst oder wenn du schwanger wirst. Das führt zum selben Outcome, kommt aber wo völlig anderes her. Und dann kann man natürlich im Nachhinein sagen, okay, du hast deine Thrombose wahrscheinlich vielleicht bekommen wegen der Schwangerschaft oder vielleicht wegen der Pille, aber du kannst nicht sagen, immer wenn du schwanger wirst, kriegst du auch eine Thrombose oder immer wenn du die Pille nimmst, kriegst du eine Thrombose.
Genau. Das heißt, du müsstest die Kausalitätspfeile erstmal mit Wahrscheinlichkeitswerten, ja, mit sogenannten Regressionsgraden, also die Stärke eines Zusammenhangs zwischen eben 0 und 1, die müsstest du erstmal mit solchen Werten versehen, multiplizieren und so weiter. Und dann kam ja zum Beispiel bei verschiedenen Phänomenen raus, dass dann so und so viel Prozent der Leute oder die Birth Control Pills genommen haben, sorry für das Englisch, aber so steht es in der Arbeit drin, die bekommen halt das und das, aber du kannst nicht mit derselben Wahrscheinlichkeit sagen, wenn du das tust, kriegst du es in jedem Fall. So.
Richtig.
Genau. Und das fand ich auch ziemlich, auch für mich, ich musste mich auch einlesen, ne? Und auch für mich war das viel einleuchtender als das mit dem Rauchen. So.
Ja.
Weil da entsteht viel schneller der Reflex, also mein Onkel war 90 und hat geraucht, ne? So, und das wollte ich ein bisschen vermeiden.
Ja, ja, das finde ich auch ganz schlimm, wenn Leute das machen. Ja, ich war aber auch draußen, ich habe immer noch kein Corona, wenn das so ansteckend ist.
Ja, genau, so Erfahrungswerte verallgemeinern ist.
Ja, ist richtig cool.
Ja. Genau. Ja, die Kondome haben doch funktioniert 10 Jahre lang, jetzt können wir sie doch weglassen.
Ja, genau. Ja.
So. Genau. Ja, genau. Ich dachte auch erst, deine Beispiele kommen irgendwie so aus dem persönlichen Umfeld oder sowas.
Nee.
Aber okay. Birth Control Pills, Schwangerschaften, okay.
Aber war das
nächste, hast du dann von jemand anderem geklaut, die Erfahrung?
Das andere Beispiel, das mit der Klassengröße und dem Einfluss auf die Leistung der Klasse, war das, wo hast du das her? Weil das war ja auf jeden Fall aus dem deutschen Sprachraum mindestens mal. Das fand ich nämlich auch schon wieder so super spannend, weil da wird dann eben in einem Graphen aufgezeigt, man würde eigentlich annehmen, kleinere Klassen gleich bessere Leistung der Schüler. Und dann kam eine Studie aber irgendwie zu einem anderen Ergebnis. Ne? Die haben gesagt, größere Klassen gleich schlechtere Schüler. Und dann, man wird so mit diesen Ergebnissen konfrontiert und denkt sich, okay, krass, ja, dann ist das wohl so. Und dann kommst du rein und sagst, ja, aber pass mal auf, ihr habt das in Deutschland gemacht und hier gibt es ein dreigliedriges Schulsystem, wo die Hauptschulklassen meistens kleiner sind als die Gymnasialklassen. Und ne, dementsprechend kann man das so nicht, also da wird einfach werden ganz wichtige Faktoren einfach isoliert.
Genau.
Und nicht betrachtet. Das fand ich super spannend.
Genau, das ist generell sowohl in also in ganz vielen Wissenschaften natürlich, aber das ist in der Ökonometrie ein Riesenproblem, sind Modelle. Und natürlich jede Ökonomin sagt, Modelle sind deshalb vereinfacht, damit man sich gewisse wenige Faktoren in Ruhe ansehen kann und so. Ne? Das ist ja auf der einen Seite natürlich verständlich. Auf der anderen Seite, bei den Klassengrößen, die gab es sowohl in Deutschland die Studie als auch im angelsächsischen Sprachraum. Ich habe jetzt eine deutsche Studie genommen. Aber auch Julian Reiß hat in seinem Buch, Julian Reiß ist Deutscher, aber lehrt und schreibt nur auf Englisch, so, das muss man wissen, und bezieht sich deshalb auch, also er bezieht sich deshalb oft auf deutsche Studien und weiß nicht wieso, vielleicht sagen die mir zu, keine Ahnung. Natürlich, wenn man sagt, wenn man sich empirisch, ne, und das ist ja auch so ein Wort, das als Qualitätsgütesiegel für alles gerne verwendet wird. Wenn man sich jetzt empirisch anschaut, wir nehmen jetzt Schulen mit kleinen Klassen und schauen uns an Klassengröße und die Durchschnittsnoten, die da geschrieben werden. So, und dann nehmen wir viele andere Schulen mit großen Klassen und schauen uns da die Noten an. Und dann lässt sich sehr leicht der Schluss ziehen, naja, kleinere Klassen könnten bessere Leistung hervorbringen. Und es war ein bisschen schade, dass ich in der Arbeit nicht weiter auf Klassenverhältnisse etc. eingehen konnte, weil das einfach nicht, in dem Fall nicht so ganz reingepasst hat, thematisch und auch vom Platz her. Aber was zum Beispiel da rausgelassen wird, ist, naja, welche Schulen haben denn kleinere Klassen? Privatschulen. Und das heißt, was zum Beispiel rausgenommen wird, ist der ökonomische Einfluss der Eltern. Die sagen, ich schicke mein Kind auf eine Schule mit kleineren Klassen. Und dann kannst du natürlich bessere Noten schreiben. Also die Tatsache, dass man mit ökonomischen Verhältnissen die Leistungen der Schüler überhaupt beeinflussen kann, ist doch, müsste eigentlich das Problem sein. Und nicht, naja, unser Modell zeigt kleinere, es liegt nur an den kleineren Klassen. Das stimmt nicht. Ja? Und dementsprechend sind die Modelle bis zu einem gewissen Punkt nur aussagekräftig. Ab dann muss man vielleicht sagen, okay, die Annahmen greifen nicht annähernd in das Problem. Vereinfachung ja. des Modells hin oder her, genau.
Okay.
Deshalb.
Gehen wir weiter zum nächsten Punkt. 3.2. Mhm. Wieder so ein von der Regressionsanalyse. Sehr schön. Kapitel. Und jetzt wird's. Wir hatten ja schon so viel. Wir hatten schon Linguistik, wir hatten schon Wirtschaftswissenschaften, wir hatten Philosophie natürlich als Oberwissenschaft. Und jetzt kommt noch Mathe oder Statistik mit rein. Weil jetzt, ja, wie ja. gesagt, die Regressionsanalyse. Y ja. gleich f von x plus. Epsilon. E. Mhm. Ja, oder
dein Griechisch, ja,
Daniel, der Fehlerwert halt. Ja, sorry, ich bin weder alt noch neugriechisch, ich habe von beiden nichts. Keine Ahnung.
Macht überhaupt nichts. Viele schreiben es auch mit E rein, aber ja.
In meinem Kopf hat es auch direkt ja. Error gehießen, weil es ja Fehlerwahrscheinlichkeit oder so heißt, ne?
Ja, also, der Fehler.
Deswegen war genau das so ganz praktisch.
Ja. Deswegen, wo findet man dieses griechische E denn? Also ich würde es ja auf der normalen Tastatur, würde ich es einfach mit E schreiben, ja.
Ja, ich habe ein Lehrbuch gefunden, da haben sie es mit einem kleinen E geschrieben und dann steht da, dann steht dann in der Fußnote Error Term in der englischsprachigen Literatur in der Regel. Wo es auf der deutschen, also auf dem Handy kann ich das switchen, wo es auf der deutschen Tastatur ist, weiß ich gar nicht. Ich habe ja die Arbeit mit Latech geschrieben und da gibt es alle griechischen Buchstaben per Knopfdruck.
Ja, gut.
Deswegen musste ich gar nicht lange suchen in dem Schön. Fall. Weil das liegt nicht daran, dass das, weil ich das irgendwie fancier finde oder so, sondern ich bin für Word einfach zu blöd manchmal.
So. Und dann, Word macht es einem auch nicht leicht.
Nee. So. Willst du es mal kurz erklären?
Die Form?
Also ein bisschen Latech, Word und nur kurz reingrätschen, damit das ist ja auch was ja. super Interessantes, also mit Word, was man als Hausarbeiten schreiben kann.
Genau, also Word ist das Prinzip what you see is what you get. Das heißt, du siehst, dass der Rahmen ist fertig programmiert und du tippst nur noch. So. Und das, was du in Word alles anklicken kannst, die Größe, die Schriftgröße, ich hätte gern dieses Symbol und dieses Bild, das musst du bei Latech vorher selber in einen HTML-Code quasi reinschreiben. Ne? HTML stimmt jetzt nicht, aber in Quellencodes sozusagen. Das heißt, du schreibst, was weiß ich, Backslash zu und dann weiß das Dokument, okay, der schreibt Deutsch. Das heißt, dann kannst du Umlaute schreiben. Du sagst Backslash Formula, dann weißt du, jetzt kommt eine Formel. Und du kannst Bilder, Formeln beliebig einsetzen, denen wie auch immer und musst sie nicht wie in Word irgendwie raussuchen. Und dementsprechend benutzen das viele Mathematiker, Naturwissenschaftler viel lieber als Word, weil wenn man die Quellcodes einmal auswendig kann, das kann man ich habe das mit YouTube gelernt, also ist kein Hexenwerk. Dann kann man, gerade wenn man viel mit Formeln arbeitet, ein bisschen besser arbeiten. So.
Ja, und auch Bilder, glaube ich, geht viel einfacher, ne? Wurde uns mal gesagt.
Ja, ja. Genau, ja. Also du sagst dann, ich hätte gern dieses JPEG in Scale 4,5 cm oder so, an der und der Stelle. Und das geht alles viel schneller, so ein bisschen.
Ja.
Genau. Und wenn man viel mit Daten
auch mal arbeitet. Was gelernt.
Ja. Ist ja. ganz gut.
Genau, und ich glaube, man kann das später auch dann in HTML übersetzen und aus so einem Latex-Dokument sehr einfach eine Seite machen, also wo es dann auch wiederum schön dargestellt ist. Latex?
Ja, Latex. Ich glaube, ich.
Ja, aber da ist doch nix.
Also, ich habe einen Kommilitone, sehr lieber Freund von mir, hat mir das Programm nahegelegt und er hat mir gesagt, da spricht man Latex aus, obwohl dann X steht. Ich selber habe das nur von ihm gehört, sozusagen. Ich glaube, es heißt Latech. Ja. Aber naja.
Okay, ich hatte es fairerweise muss man sagen, ich habe es noch nie geschrieben gesehen. Ich hätte es jetzt einfach auch falsch geschrieben. Aber gut.
Ja.
Ja, und dank toller Latech-Formeln und Grafiken habe ich gelernt, dass Kaffee doch nicht schlau macht. Erst dachte ich, juhu, Kaffee macht schlau, aber dann hat Kaffee doch nicht schlau gemacht und dann war ich traurig.
Genau, also die Formel, nach der ihr eben gefragt habt, ne, also y ist gleich fx plus epsilon, das ist im Prinzip nur eine Abhängigkeitsgleichung, ne? Die kennt ihr aus der Schule. In der Schule hat man gesagt, y slash mx plus b, einfach eine Gerade. Ne?
Mhm.
So. Und dann hat man eben zum Beispiel auf x-Werte sind immer, das sind die erklärenden Variablen, sagen Ökonomen. Das heißt, das sind die einzelnen Testwerte sozusagen. Und Y ist ja das, was man haben will. Die erklärte Variable, ne? Das zu erklärende Phänomen, was oben noch Explanandum hieß.
Ja.
Und dann sagt man einfach, ja, Student X1 sagt, bei so und so viel Kaffee kann ich mich so und so viel konzentrieren. Und dann kommt dann ein Punkt ins Koordinatensystem. Und Student 2 sagt, ich kann mich aber so und so viel konzentrieren. Und dann hat man irgendwann so eine Gerade, die sagt, okay, je mehr Kaffee, desto höher die Konzentration.
Studenten und Kaffee, das ist definitiv eine Abhängigkeitsformel.
Genau. Und Abhängigkeit sagt aber nicht, dass das eine wirklich das andere kausal, also direkt beeinflusst. Nämlich, ja, dass Kaffee dich konzentrierter macht. So, ne? Genau. Das, mehr sagt die Formel auch nicht. Das ist eine Abhängigkeit zwischen zwei Variablen X und Y.
Ich fand das auch sehr interessant, dass du gerade, also das hast du bei den anderen Sachen auch gemacht, aber bei der Kaffeeformel habe ich es gerade vor mir. Mhm. Da schreibst du nochmal, der Einfachheit halber gehen wir davon aus, dass alle Parameter korrekt bestimmt werden.
Ja.
So, das würde ich ja eigentlich irgendwie als Grundvoraussetzung sagen, dass man das, warum hast du dich genötigt gefühlt, das extra reinzuschreiben?
Als ökonomische Arbeit könnte man das weglassen, weil da ist es Konsens im Fach, dass man das sowieso vereinfacht. Als philosophische Arbeit, in der ich behaupte, ich will gerade die Annahmen von denen irgendwie kritisieren, muss ich erwähnen, dass ich die Annahmen, dass ich erstmal davon ausgehe, dass die vielleicht korrekt bemessen worden sind. Weil ich weiß ja gar nicht, hat Student X1, wie hat er denn Konzentration bemessen? Ich habe heute 10 Seiten gelesen. Und dann sagt Student 2, das ist für mich gar nichts, ich habe 50 bei 3 Kaffee. Das heißt, Die Annahmen selber sind ja nicht immer auf derselben Ebene sozusagen. Ne? Und ein Jurastudent würde ja unter 2 Stunden lernen, das würde der ja nicht als viel empfinden und ein Mathematikstudent schon. So, und das sind eben so Sachen, nicht weil wegen Schwierigkeitsgraden, sondern wegen der Stoffmenge sozusagen. Der eine löst Aufgaben, der andere wälzt Gesetzestexte. So. Und das heißt, man kann das gar nicht genau festlegen, ob jetzt alle wirklich unter denselben Bedingungen sagen, mit so und so viel Kaffee bin ich so und so konzentriert. So, genau.
Alles klar, mit leichtem Blick auf die Zeit.
Okay, damit gebe ich mich zufrieden.
Erlauben wir dir, lieber Alexandros, jetzt noch einmal ganz klar zu sagen, warum ist Korrelation ungleich Kausalität?
Und zwar, bei einer Kausalität, das heißt,
wow, bin gespannt.
Das heißt, bei einer Korrelation, das heißt, auf der X-Achse haben wir ganz viel Kaffeekonsum und auf der Y-Achse so und so viel Konzentration. Und dann geht so eine Linie durch. Ne? So, die Formel, mit der man das berechnen kann, ja, die lautet COR, Korrelation, Klammer auf, X, Y, Klammer zu. Den Rest der Formel diktiere ich gar nicht. Ja? Man setzt einen X-Wert ein und einen Y-Wert und am Ende kommt eine Zahl zwischen 0 und 1 raus. Ne? 1 heißt sehr starker Zusammenhang und 0 heißt gar keiner. Man hat dabei rausgefunden, wenn man in der Formel X und Y tauscht, das heißt, man geht erst von der Konzentration aus und guckt dann, wie viel Kaffee hat er getrunken, kommt derselbe Wert raus. Aber Kausalität geht nur in eine Richtung. Ne? Dass ich die Tasse fallen lasse, ja, liegt an der Schwerkraft. Aber die Schwerkraft entsteht nicht durch das Fallenlassen der Tasse. Das geht nicht in zwei Richtungen.
Sehr schön.
Punkt, fertig, aus. Genau.
Sehr, sehr cool. Alles klar. Dann bleibt uns eigentlich nur noch zu fragen, ob du noch 1, 2 letzte Sätze zu deiner Arbeit sagen möchtest. Ansonsten kommen wir zu unserem Zitat.
Der Arbeit.
Genau, ihr habt ja Zitate, Zitat der Arbeit festgelegt. Da gibt es so viel gar nicht mehr zu erwähnen, außer dass in Kapitel 5 dann wird das ja alles nochmal auf Vorhersagen bezogen. Denn anhand der Vorhersage, aber da muss ich jetzt nicht viel drauf eingehen, kann man schön sehen, warum es nicht mit derselben Sicherheit geht wie mit dem Erklären. Ja?
Ja.
Das heißt, das, was ich also jetzt alles über Korrelation und Kausalität gesagt habe, kann man aber anders für die Vorhersage verwenden. Denn diese Korrelationen sind sehr gut für Vorhersagen. Ich sage euch ein kleines, deutliches Beispiel. Stellt euch wieder diese X- und Y-Achse vor und ich möchte das Wetter vorhersagen. Ja? Und dann mache ich das, wie mit dem Kaffeekonsum. Ich habe an Tag X1 regnet es, an Tag X2 regnet es, X3, X4 und so. Und es regnet 5 Tage hintereinander. So. Und wenn ich dann, und das haben die Studien auch gezeigt, wenn ich dann annehme, an Tag X6 wird es regnen, passiert das meistens auch. Das heißt, für die Vorhersage brauche ich nicht zu erklären, wie der Regen entsteht. Chemisch, physikalisch, was auch immer. Das brauche ich ja gar nicht. Für die Vorhersage eines Phänomens bedarf es überhaupt keiner Erklärung des Phänomens. Weil wenn ich sage, in 3 Sekunden lasse ich die Tasse fallen, muss ich nicht erklären, warum sie fällt. Das heißt, gerade dieses Argument, das zeigt, dass Korrelation nicht Kausalität ist, zeigt, dass wir sehr gut vorhersagen können. Aber nicht, weil wir es erklären können. Genau, das war so der...
Sehr schön.
Genau. Wow, mind blown.
Krass. Ich finde das toll. Ich finde das echt richtig gut auf den Punkt gebracht.
Ja. Ja.
Okay, dann kommen wir jetzt
zu Mann, viel du solltest Dozent werden.
Und wunderbaren Zitat der Arbeit-Kategorie.
Ich bin gespannt.
Und Julian fängt an.
Ich darf
anfangen. Bin gespannt auf dein Zitat.
Mein Zitat, ich habe diesmal vergessen, mir die Seite dazu zu schreiben. Ich schäme mich ein bisschen. Aber mein Zitat lautet, wenn wir uns fragen, was eigentlich gute Erklärungen sind, wollen wir wissen, warum etwas passiert. Finde ich geil. Das ist ein schöner Satz.
Kommt da noch ein Fragezeichen? Wollen wir dann wissen, warum es passiert?
Nein, da kommt ein Punkt. Nee, das ist ein Satz, der steht für sich. Das ist ein guter Punkt.
Okay.
Bei so einem Satz muss ein Punkt hinter, sage ich dir. Das ist ein Qualitätssatz.
Oder ein Ausrufezeichen? Punkte werden ja immer so unfreundlich
wahrgenommen. Ausrufezeichen gehen gar nicht.
Nee. Aber das war für mich auch eher das war so die Basis des Ganzen, ne? Also, aber ja, es bringt es natürlich auf den Punkt, was gemeint ist. Das ist, wenn man, sich in das Thema ein bisschen eingelesen hat, ist das natürlich auch nicht mal so erwähnenswert, dass Erklärungsfragen Warum-Fragen sind.
Ja.
Aber natürlich, ja, klar.
Daniel.
Okay. Ja, ich habe mein Ersatzzitat genommen, weil ich meins leider schon ausgeplaudert hatte. Danke, Julian, dass du mich darauf hingewiesen hast.
Ja, gerne.
Ihr könnt ja mal raten, was es vielleicht sein
sollte eigentlich. Also der Daniel hat in unserer Kategorie vorher einfach, was er als Zitat notiert hatte, hat einfach mal so frei rausgeballert. Und ich habe ihn dann in unserem Dokument geschrieben, Junge, was ist los? Das war gut.
Nice. Auf jeden Fall. Jetzt kommt ein Ersatzzitat. Mhm. Ist aber auch gut. Ich mag es. Es steht sehr weit am Anfang auf Seite 5 unter 1.1 von wissenschaftlichen Erklärungen. Mhm. Und es lautet, es handelt sich hierbei also um Phänomene, die durch beobachtbare Ereignisse zu errechnen oder zu erschließen sind, jedoch nicht direkt mit den Sinnen wahrnehmbar sind. Mhm. Genau.
Das steht in 1.1. Das ist nämlich der Witz eigentlich an der Ökonometrie. Witz nicht wertend gemeint, sondern die Schwierigkeit. Das will ich denen ja gar nicht übel nehmen, so die Leute, die da in dem Bereich arbeiten. Aber das ist das Schwierige an der Sache, weil dieses Experimentelle so ein bisschen fehlt. Es gibt natürlich Experimental Economics und so, aber das funktioniert natürlich nicht ganz so wie physikalische Experimente. Aber der Physiker kann, wenn er jetzt knallhart Empirist ist, ja, also es gibt ja auch theoretische Physiker und so weiter, das wissen wir, aber der kann natürlich, er hat die Theorie, das Experiment und dann die Daten. Ne? Und die Daten spiegeln wieder, was im Experiment rausgekommen ist. Ein Ökonom, eine Ökonomin, da ist die Empirie ist gleich die Data sozusagen. Also die Daten, die sie haben, da gibt es ja kein Experiment vorher. Also gewissermaßen, aber das ist kein Experiment, das man irgendwie nachstellen kann in einem Labor, sondern die nehmen die Daten und halten diese, sie können auch nicht anders, für Empirie sozusagen. Und das heißt, das meine ich mit nicht sinnlich wahrnehmbar. Ja? Das heißt, man kann nicht diesen alten was man Kindern beibringt, wenn man ihnen Physik beibringt, dieses Beobachten, Analysieren, das ist in der Ökonomie und in der Ökonometrie nicht so einfach. Ja?
Ja.
Weil man nicht einfach sagen kann, ja, da ist es doch. So, da, Schulden. Ne? So,
guck dir diese Inflation an.
Genau, Inflation zum Beispiel. Ja? Das ist so, das ist ganz, ganz schwierig. Das heißt, Ökonomen arbeiten mit Sachen, die irgendwie dadurch, dass wir diesen Dingen Werte beimessen, einen gewissen Realitätsgrad haben. Andererseits eröffnet das halt ganz viele Probleme. So, und das war so der Gedanke dahinter. Genau.
Ja, das ist ein Satz, der so ein ganzes Phänomen so beschreibt und dahinter noch halt, wie gesagt, der Kaninchenbau von Alice steckt, wenn man mal hinter diesen Satz schaut, plötzlich eine Riesenwelt von Problemen und Annahmen und Theorien aufbaut. Ja, das ist interessant. Cooler Satz.
Danke.
Okay. Dann sind wir jetzt eigentlich durch. Außer du hast noch ein eigenes Lieblingszitat. Also du bist ja sehr stolz auf deine Arbeit.
Mit Recht.
Glaube ich mal. Zu Recht.
Das würde ich nicht sagen. weil weil ich es hier nicht sagen will, sondern ich bin total unzufrieden prinzipiell mit allen meinen Arbeiten, weil ich immer dieses Gefühl habe, so, da hättest du das noch machen können und das. Ich hätte halt wahnsinnig gerne irgendwie noch 20 Seiten dazu geschrieben und wie gesagt, und was über Marx noch eingebracht oder irgendwas, weil da beginnt die spannende Diskussion ja eigentlich erst. Aber durfte ich einerseits nicht machen, andererseits war halt, wie gesagt, ich habe ja auch begrenzte Seiten, die ich schreiben darf, begrenzte Wortanzahl. Deswegen so richtig zufrieden bin ich nie wirklich. Es ist natürlich einer der, wenn ich habe sie ja, also wenn man mich fragt, hast du eine Arbeit, die irgendwie gelungener ist als andere, dann wäre die dabei, natürlich. Aber Stolz ist ein bisschen was anderes. Ne?
So. Alles klar.
Ja, genau.
Okay,
ja,
dann kommen wir zur Verabschiedung. Ihr kennt den Drill, Kommentare in die Kommentare.
Falls ihr wo hört, wo
man kommentieren kann. Ihr könnt diesen Podcast, wo man kommentieren kann, man kann eigentlich nur auf Apple Podcast kommentieren.
Das meine
oder
ich.
Natürlich, wenn wir es irgendwo posten. Also wenn wir das irgendwie auf Social Media posten, dann könnt ihr auch da unter dem Post dann
interagiert, was Freunde, interagiert. Kommentieren.
Ja, Twitter, ja, Twitter immer
das gut. Das hilft uns weiter.
Twitter ist immer gut dafür. Ne? So.
Auf jeden Fall.
Twitter, du ja. sagst es. Ja. Genau, ihr könnt uns hören auf Podigy natürlich, unserer Host-Plattform, auf Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts und auf jedem heimischen Podcatcher, den ihr so auf eurem Handy habt. Vergesst nicht die Sternchen bei Apple Podcast. Und empfehlt uns euren Eltern und David Hume.
Ja, empfehlt uns bitte an Vielleicht David Hume. Uns, ja. Ich möchte David Hume Feedback für diese
Folge. Lebt er noch?
Spricht er Deutsch?
Keine Ahnung.
Spricht er Deutsch an der Stelle?
So viele Fragen.
Ja, kriegt ihr eine Billardkugelvorlesung erstmal. Aber
genau, unsere privaten Twitter-Handles sind von mir ist das Bocher-Daniel auf Twitter und auch auf Instagram.
Und bei mir ist es TankOff2909 auf Twitter. Immer hinterher.
Und unseren Gast Alexandros findet ihr auf
@philo heute.
Leute, absolute Follower-Empfehlung.
Er ist jetzt sogar mit Klarnamen unterwegs.
Geht dem Mann hinterher. Geht uns beiden nicht hinterher, geht ihm hinterher. Das macht mehr Sinn. Der twittert mehr, der twittert klügere Sachen. Macht das.
Ach, als wir zusammen, ja.
Ah, da sind auch gute Ausgaster dabei, aber das gehört dazu.
Auf jeden Fall. Ihr könnt.
Wir posten nur unsere dummen WhatsApp-Chats.
Unter anderem. Ihr könnt auch noch viel mehr von Alexandros hören, und zwar bei seinem Podcast. Der hat den wunderbaren Namen Keine Meinung, und ihr findet ihn auf Twitter unter @kmphilpod. Alles zusammengeschrieben.
Genau so ist es. Und Özgün Kaya auf Twitter folgen, das ist mein Podcast-Partner. Macht viel auch über Philosophie des Films, wenn ihr euch dafür interessiert, auf jeden Fall reinfolgen, reinschauen.
Sehr, sehr cool. Und wenn ihr unserem Podcast folgen wollt auf Twitter, dann findet ihr uns auf als @vorlesungspod oder ihr schreibt eine Mail an news@campus-mainz.net, um irgendwie mit uns in Kontakt zu kommen.
Und jetzt als allerletztes wollte ich nochmal sagen, ich habe das nämlich bei den Kollegen gehört vom Campuscast, das ist ja unser leicht verwandter, über ein paar Ecken Podcast, der auch bei Campus Mainz läuft.
Love.
Die haben uns nämlich letztes Mal auch geplagt und haben gesagt, die sollen uns einschalten. Deswegen wollte ich jetzt mal wieder, wollte ich das zurückgeben und sagen, hört euch mal den Campuscast an. Da gibt es jetzt eine Folge für Erstis, aber auch ganz viele andere Themen, die so sich rund um den Campus drehen.
Der Campuscast ist jetzt auch relevanter denn je. Die haben gerade ein Q&A gemacht, wo sie euch alle Fragen zum Thema Corona und Campus beantwortet haben. Also das ist wirklich eine super gute Infoquelle, super gute Hosts. Geht da hinterher, Freunde.
Hört euch den an, auch auf Spotify, Apple Podcast. Einfach Campuscast eingeben und ihr findet den. Das war's für uns, von uns.
Alexandros, 1 Milliarde
Dank. Wenn ihr jetzt nichts zu sagen habt, dann sind wir weg.
Ich danke euch für die Einladung, dass ich hier sein durfte, und hat mir Spaß gemacht.
Gerne.
Hat uns auch super viel Spaß gemacht. Danke, danke, danke. Wir bleiben in Kontakt, hoffe ich.
Natürlich. Vielleicht irgendwann auf dem Campus, wenn das alles rum ist.
Das wäre schön.
Mega gerne.
Okay, tschüss.
Ciao. Tschüss.